Willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das viele Menschen betrifft, jedoch häufig unterschätzt wird: Einsamkeit. Sie belastet nicht nur emotional, sondern kann auch ernsthafte Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben. Besonders in den letzten Jahren sind die Zahlen der Betroffenen stark gestiegen. VdK-Patientenberaterin Greta Schuler erklärt heute, wie Einsamkeit entsteht, welche gesundheitlichen Folgen sie mit sich bringen kann und welche Möglichkeiten es gibt, wieder Anschluss zu finden und das soziale Leben zu stärken.
Hallo Frau Schuler.
Hallo Frau Futto.
Frau Schuler, Einsamkeit wird ja oft als negatives Gefühl beschrieben. Das entsteht, wenn die eigenen sozialen Beziehungen nicht den gewünschten Standards entsprechen. Wie lässt sich denn Einsamkeit in diesem Kontext definieren und welche Formen treten dabei häufig auf? Also welche Auswirkungen hat das Gefühl von Einsamkeit auf das individuelle Wohlbefinden?
Zuallererstes mal diese Definition von Einsamkeit, die wird definiert als ein subjektives negatives Gefühl, das entsteht, wenn die Kluft zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen groß ist. Es gab eine Auswertung im Deutschlandbarometer Depression im letzten Jahr, die haben festgestellt, dass sich 25% der Erwachsenen sehr einsam fühlen. Armut und Krankheit, aber auch wenig Freizeit begünstigen Einsamkeit, das heißt Alleinerziehende, Erwerbslose, chronisch Kranke, pflegende Angehörige oder Menschen mit Behinderungen sind besonders gefährdet. Einsam ist, wer sich einsam fühlt. Einsamkeit ist so vielseitig wie die Menschen, die sie verspüren. Die Ursachen sind so vielseitig wie die Menschen, die sich einsam fühlen. Jede Biografie eines einsamen Menschen ist eigentlich individuell. Einsamkeit hat unglaublich viele Gesichter. So sind die Gründe für Einsamkeit bei einer jungen Person in einer Großstadt ganz andere als bei einer Person, die sich im hohen Alter im ländlichen Raum mit der eigenen Einsamkeit konfrontiert fühlt. Gerade bei älteren Menschen gibt es eine unglaublich große Diskrepanz, wenn ich mir angucke, was allein schon in meinem Stadtteil angeboten wird für ältere Menschen. Da gibt's einen Mittagstisch. Da gibt's sogar eine Abholung mit Tuk-Tuk zum Mittagstisch, wenn man alleine nicht mehr laufen kann. Da gibt's Quiznachmittage, Angebote der Kirchengemeinden, Spielenachmittage, kulturelle Angebote. Es gibt ein Stadtteiltreff für Ältere, es gibt einen Chor, es gibt ein Stadtteilkino. In der Stadtbücherei freut man sich über jede Lesepatin. Dann gibt's bei der Volkshochschule Englisch für Seniorinnen. Es gibt die Omas gegen Rechts, es gibt eine Food-Koop, wo man mitmachen kann. Es gibt einen ehrenamtlichen Begleitservice, der einem hilft, zum Arzt, zur Kirche oder sonst wohin zu kommen. Also in Stuttgart, in meinem Stadtteil, gibt's viel. Aber schon wenige Kilometer weiter auf dem Land, auf der Alb, im Schwäbischen Wald und vor allem da, wenn die Dorfstrukturen nicht mehr intakt sind, da sind die älteren Menschen sehr alleine gelassen und da droht ganz viel Einsamkeit. Ich habe mich jetzt das schon so ein bisschen irgendwie auf die Älteren eingegruft und nehme gerade das Beispiel einfach mal kurz zum Anlass, um darauf hinzuweisen, Einsamkeit ist ein Riesenthema und wir schaffen in unserem Podcast heute einfach nur ein paar Aspekte. Wir schaffen es überhaupt nicht, allen Facetten dieses Gefühls Einsamkeit gerecht zu werden. Wir planen einen eigenen Podcast zum Thema Einsamkeit bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aber so Themen wie Einsamkeit und Migration, Armut und Einsamkeit, Alter und Einsamkeit, Einsamkeit nach Lebenskrisen, das wären alles Themen für eigene Podcast, schaffen wir heute nicht. Und ich würde die Zuhörenden bitten, uns einfach darin zu entschuldigen. Wir schaffen es nicht.
Ja, es ist ein unglaublich vielseitiges Thema, deswegen konzentrieren wir uns tatsächlich heute nicht auf Kinder und Jugendliche. Und ich schließe gleich da meine zweite Frage an. Es ist ja faszinierend, dass sich auch viele Menschen einsam fühlen, selbst wenn sie sich in Gesellschaft anderer Menschen befinden. Was können die Ursachen dafür sein, dass jemand trotz sozialer Kontakte ein Gefühl der Isolation empfindet? Gibt es da bestimmte Bedingungen, die dazu führen, dass soziale Interaktionen nicht die gewünschte Verbindung bringen?
Es gibt Leute, die treffen jeden Tag bei der Arbeit Kolleginnen und Kollegen, die sie auch gar nicht so blöde finden. Die machen gemeinsam Mittagspause, man geht ein Feierabendbier trinken. Menschen, die vielleicht einen großen Bekanntenkreis haben, die abends verabredet sind und die jeden Sonntag ganz ausgiebig mit ihrer Familie skypen oder die in einer Zweierbeziehung leben. Trotzdem würden sich viele als einsam bezeichnen. Einsamkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Zustand, der sich aus einem Mangel an sozialen Kontakten ergibt, sondern eher das Gefühl, das vor allem dann entsteht, wenn jemand sich selber und wie jemand sein Umfeld wahrnimmt und seinen Platz da drin. Social Media kann dieses Gefühl verstärken. Ich finde schon allein den Begriff Social Media völlig missverständlich. Eigentlich sind es unsoziale Medien. Internet und die sozialen Medien haben die Kommunikation einfach gemacht. Man wischt halt. Selbst unsere Lieben, die am anderen Ende der Welt leben, können wir ganz schnell erreichen. Instagram, WhatsApp und whatever. Wir gehen davon.
Aber es ist eben nicht dieser persönliche Kontakt.
Genau, ne? Genau. Wir gehen davon aus, dass wir sozial verbunden sind, aber das Gefühl ist nicht da. Man kann unglaublich schnell jemand liken oder jemand folgen. Aber es ist einfach eine passive Nutzung. Scrollen, ohne direkt mit jemand zu interagieren, das kann so das Gefühl von Einsamkeit einfach nur noch mehr verstärken. Und Menschen, die sich eh schon alleine und einsam fühlen, denen geht's nicht besser, wenn sie die tollen Instagram-Stories sehen, wie diese Menschen um die Welt chatten oder jedes Wochenende Freundinnen zu einem ganz tollen Brunch einladen. Was man nicht sieht, die Followerinnen irgendwie, wir sehen, dass das, was auf den sozialen Medien präsentiert wird, einfach nur ein Ausschnitt aus dem Leben derer ist, die sich da so präsentieren. Aber wir kriegen den Eindruck, alle anderen führen ein aktives Leben, voller Freundschaft, voller Liebe, voller Abenteuer, nur ich selber sitze allein zu Hause. Menschen fühlen sich eigentlich dann einsam, wenn sie einen Unterschied merken zwischen ihren tatsächlichen Beziehungen und dem, was sie wahrnehmen, was eigentlich eine ideale Beziehung sein sollte.
Das heißt, man lebt eher in so einer Art Traumwelt, ne? Man vergleicht sich mit anderen, sieht nur die Fotos.
Ja, man lebt in einer Bubble.
Aber Einsamkeit wird ja auch wissenschaftlich untersucht, richtig? Wie geht das vonstatten?
Ist nicht einfach, weil um dieses Gefühl Einsamkeit wissenschaftlichen Untersuchungen zugänglich zu machen, da muss man erstmal eine einheitliche Messgröße definieren. Erschwert die Untersuchung von Einsamkeit natürlich, weil die ist ja ein individuelles Gefühl, bei dem die sozialen Beziehungen nicht den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Also Einsamkeit entspricht somit einer subjektiven Wahrnehmung und kann nur schwer einheitlich bestimmt werden. Deshalb misst man eigentlich soziale Isolation. Die bezeichnet den objektiven Mangel an sozialen Kontakten. Beide Begriffe kann man keinesfalls gleichsetzen. Die weisen allerdings doch große Überschneidungen auf. So hat ein sozial isolierter Mensch ein hohes Risiko, ebenfalls ein Gefühl der Einsamkeit zu entwickeln. Aufgrund von der Überschneidung von sozialer Isolation und Einsamkeit kann man Erkenntnisse über die gesundheitliche Auswirkung von sozialer Isolation verallgemeinert auf Personen übertragen, die an Einsamkeit leiden. Hört sich jetzt kompliziert an. Es gab eine Untersuchung der Ludwig-Maximilians Universität in München, die hat festgestellt, Einsamkeit hat oft ganz alte Wurzeln. Die haben das mit Hilfe von Fragebögen und mündlichen Befragungen erforscht. Die wollten dieses Phänomen Einsamkeit besser definieren und Ursachen finden. Und die sagen, ein Ansatz können Erlebnisse aus der Kindheit sein.
Ja, und Studien belegen auch, dass Einsamkeit mit gravierenden gesundheitlichen Risiken verbunden ist, wie zum Beispiel einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychischen Erkrankungen. Können Sie erläutern, was diese Studien aussagen genau und wie Einsamkeit die physische Gesundheit tatsächlich beeinträchtigen kann?
Das ist ein richtig weites Feld. Man hat festgestellt, dass Menschen, die sich chronisch einsam fühlen, oft einen hohen Blutdruck haben. Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkte ist ebenfalls erhöht. Je länger die Einsamkeit besteht, desto stärker steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an. Da gab es eine Forschung dazu aus Neuseeland. Die haben 6 Menschen begleitet von der Geburt bis zum 26. Lebensjahr und haben festgestellt, Menschen, die über eine starke soziale Isolation in ihrer Kindheit und in ihrer Adoleszenz erfahren haben, haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Einsamkeit steigert das Risiko für eine Alzheimer-Demenz. Dazu gibt es Studien aus den USA und Frankreich mit weit über 12.000 Teilnehmenden. hat festgestellt, dass Einsamkeit mit einem 40% höheren Risiko einhergeht, im Lauf des Lebens an der Alzheimer-Demenz zu erkranken. Und man erklärt sich das Ganze so, dass sich einsam fühlende Menschen seltener anregende Gespräche führen und seltener Dinge unternehmen, die die Gehirnaktivität fördern. Das wiederum beschleunigt die von Alzheimer bedingten Abbauprozesse. Die Studie hat eine Wechselwirkung zwischen sozialer Isolation und Einsamkeit belegt. Dann gibt es Aspekte, die die psychische Gesundheit betreffen. Einsamkeit kann zu Depression, Angstzuständen und weiteren psychischen Erkrankungen führen. Ein Mangel an sozialen Kontakten und emotionaler Unterstützung beeinträchtigt unser Wohlbefinden. Einsamkeit kann eine Stressreaktion im Körper auslösen, die zum erhöhten Cortisolspiegel führt. Das kann wiederum langzeitig das Immunsystem schwächen und das Risiko für weitere Erkrankungen erhöhen. Und soziale Isolation kann zu ungesunden Verhaltensweisen führen. Wenn ich niemand habe, der mich darauf hinweist, dass das nichts ist, wenn ich jeden Abend Chips esse oder 3 Bier trinke, wenn ich einfach alleine bin und überhaupt niemand mir mal über die Schulter schaut, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Schlafmangel, ich gehe nicht ins Bett, weil ich gucke mir die 5. Staffel meiner Lieblingsserie an. Also soziale Isolation kann zu ungesunden Verhaltensweisen führen und Einsamkeit kann zu Schlafproblemen führen. Man hat auch festgestellt, dass einsame Menschen oft Schwierigkeiten haben, gut zu schlafen.
Ja, und wird das denn nicht irgendwann auch zu einer großen finanziellen Herausforderung für unsere Gesellschaft?
Oh, ganz bestimmt. Das Ganze belastet das Gesundheitssystem. Das Ganze wird auch für die Arbeitgebenden ein Problem, denn die Anzahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen steigt seit Jahren an. Unsere Familienministerin Lisa Paus hat gesagt, dass in Einsamkeit sich indirekt auch negativ auf die Demokratie auswirken kann. Ich zitiere sie, Menschen werden krank, Menschen werden verbittert, Menschen werden misstrauischer. Wer Vertrauen in die Gesellschaft verliert, verliert auch Vertrauen in die Demokratie. Politische Teilhabe nimmt ab, genauso wie die Bereitschaft, wählen zu gehen. Zitat Ende. Betroffene müssten wissen, wo es Hilfe gibt. Paus sagt auch, wir wissen längst, dass Vereinsamung so schädlich ist für Betroffene wie Rauchen, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung. Und diverseste Soziologen und Einsamkeitsforscher haben gesagt, wer einsam ist und sich noch dazu gesellschaftlich abgehängt fühlt, ist eine willkommene Zielgruppe für Populisten, was ebenfalls fatale Folgen für die Demokratie haben kann. Damit kriegt Einsamkeit nicht nur eine finanzielle, sondern auch noch eine politische Dimension und kann zur Gefahr werden für die Demokratie. Das sagt auch der Soziologe Alexander Langenkamp, der lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt und hat auch promoviert zum Thema Folgen von Einsamkeit für politische Einstellungen und Teilhabe. Von ihm kann man auch das eine oder andere wirklich im Netz nachlesen. Und seine These ist, wer einsam ist, ist empfänglicher für radikal populistische Thesen und dort eher für rechte als linke Thesen.
Ja, also es ist einfach Wahnsinn, welche Auswirkungen das Thema Einsamkeit beziehungsweise die Betroffenen haben können für die Gesellschaft, für sich selbst, für die Familie, für die Freunde. Und viele der Betroffenen, die beschreiben ja Einsamkeit auch als eine Art Teufelskreis, in dem sich ungesunde Lebensweisen und soziale Isolation gegenseitig verstärken. Wie können Betroffene aus diesem Kreislauf ausbrechen und welche Strategien sind sinnvoll, um diesen Teufelskreis quasi zu durchbrechen?
Dieser Teufelskreis entsteht oft durch Scham. Menschen, die sich von Einsamkeit betroffen fühlen, die schämen sich für ihre fehlenden sozialen Kontakte und ziehen sich noch mehr zurück. Das führt zu einem enorm hohen Leidensdruck und wirkt sich, wie gesagt, negativ auf die Lebensqualität aus. Es gab 3 Psychologen aus Chicago, die eine Untersuchung gemacht haben, 11 Jahre lang mit 230 Teilnehmenden reiferen Alters. Das Ergebnis, wer zu Anfang bereits einen Hang zur Egozentrik aufwies, fühlte sich später mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit einsam. Und wer bereits einsam war, kreiste im Lauf des Lebens oder im Lauf der Jahre immer mehr ausschließlich um sich selber. Ist ja toll, wenn man sich ab und zu mal zurückzieht und ganz auf sich selber und seine eigenen Bedürfnisse konzentriert. Aber wenn daraus eine dauerhafte Abkapselung erfolgt von anderen Menschen, dann fängt eben dieser Teufelskreis an, der fast nicht mehr zu durchbrechen ist. Je länger wir einsam sind, denken wir immer mehr über uns nach und unsere Probleme. Und das heißt, wir igeln uns immer mehr in unsere Einsamkeit. Eigentlich als Strategie da auszubrechen, das ist aber jetzt einfach leichter gesagt als getan. So ein Gefühl von Einsamkeit sollte uns auch ein Signal geben. Nämlich nicht das, ich gucke noch mehr auf mich, sondern ich schaue, wie ich mich öffnen kann. Weil nur so komme ich aus diesem Teufelskreis wieder raus.
Ja, und jetzt ganz konkret, Frau Schuler, was können denn Menschen tun, um Einsamkeit dann auch aktiv zu überwinden? Welche Tipps gibt's da vielleicht oder bewährte Strategien, die Sie vielleicht empfehlen können, um alte Kontakte beispielsweise zu reaktivieren oder auch neue, tiefe Beziehungen wieder aufzubauen?
Da gibt's viele Möglichkeiten, diese Einsamkeit aktiv zu überwinden und alte Kontakte reaktivieren, neue aufbauen. Aber nicht alles passt für alle und manche einsamen Menschen haben weder die Möglichkeit oder die Fähigkeit, diese Dinge wahrnehmen zu können. Wenn man selber aktiv werden kann, dann denke ich mir, melden Sie sich für einen Kurs oder einen Workshop an, die Ihrem Interesse entspricht. Das kann Yoga sein, das kann ein Nähkurs sein, das kann sein Schnitzen lernen, eine Weiterbildung, Sprachen lernen. Aber Armut kann enorm einsam machen, wenn ich mir das alles gar nicht leisten kann. Volkshochschulkurse sind in der Regel bezahlbar. Die können auch bezuschusst werden. Und es gibt manche Sportangebote, die gesetzliche Krankenkasse bezuschussen. Also wenn man ganz wenig Geld hat, vielleicht einfach gucken, ob sowas möglich ist. Im Sommer gibt's in ganz vielen Regionen den sogenannten Sport im Park. Oder es gibt Lauftreffs über eine Nachbarschaftsplattform. Das kostet gar nichts. Eine richtig gute Möglichkeit, sich mit anderen Menschen austauschen, sind auch Selbsthilfegruppen. Wir kriegen den Newsletter von unserer regionalen Kontaktstelle für Selbsthilfeinitiativen und da habe ich erst letzte Woche eine Information gekriegt über eine neu gegründete Selbsthilfegruppe, wo sehr junge Menschen sich treffen wollen nach Trennung oder Scheidung. Also Selbsthilfe nicht nur bei Krankheiten, sondern durchaus auch sowas wie, ich bin in Trennung oder Scheidung und bin unter 30 und möchte jetzt einfach mich mal mit anderen austauschen. Das ist bestimmt eine super Möglichkeit, die erste Einsamkeit nach so einer Lebenskrise zu vermeiden und mich auszutauschen. Aber es passt nicht alles für alle. Auch so alte Kontakte wiederbeleben, wenn Sie das machen, Kontakt zu alten Freundinnen und Freunden oder Bekannten aufnehmen. Ein einfaches, wie geht's dir? Eine einfache, kurze Message schreiben oder eine Einladung. Komm doch mal wieder auf einen Kaffee vorbei. Kann echt Wunder wirken. Vielleicht geht's der anderen Person ja genauso. Allerdings muss man dazu wirklich in der Lage sein, sich aufraffen zu können, sowas zu tun. Und man muss auch in der Lage sein, Absagen oder sogenanntes Ghosting in Kauf nehmen können und das auch aushalten können. Dann ist soziale Medien natürlich eine Möglichkeit, wenn ich sie bewusst nutze, um neue Gruppen zu finden, die meinen Interessen entsprechen oder um alte Bekanntschaften aufzufrischen. Also bewusst soziale Medien nutzen und nicht irgendwie aus Langeweile. Ein Riesenfeld ist die sogenannte Freiwilligenarbeit. Da kann ich mich in meinem Dorf, in meinem Stadtteil, im Stadtseniorenrat, in der Kirche, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein, in der Gedenkstätte, in der Geflüchtetenunterkunft engagieren. Ich kann Lesepatin werden, ich kann zu den Landfrauen gehen. Also da gibt's ganz viel. Und was auch toll ist, ist regelmäßige Treffen planen, wenn Sie schon Bekannte oder Freundinnen haben, damit man so eine gemeinsame Bindung einfach stärkt. Und oft braucht's wirklich nur eine, die das in die Hand nimmt. Einen Stammtisch anregen, einen gemeinsamen Kochabend oder einfach sagen, wir machen einen Showfix. Einmal im Monat gehen wir zusammen ins Museum, ins Konzert oder ins Kino und hinterher vielleicht noch auf einen Kaffee. Hobbys teilen ist auch eine gute Möglichkeit, indem ich einfach versuche, Gruppen oder Clubs zu finden, die sich mit dem beschäftigen, mit was ich mich auch gerne beschäftige. Gemeinsame Interessen sind eine gute Grundlage für tiefere Beziehungen. Also zum Beispiel singen im Chor und danach noch mitgehen, wenn alle anderen an Bierchen trinken gehen. Was auch richtig der Hammer ist, ist ein Hund. Ein Hund, ein Haustier. Wenn Sie keinen eigenen Hund haben, adoptieren Sie einen, wenn Sie selber keins möchten. Man kann einen sogenannten Tierführerschein machen über die Tierheime und dann kann man Hundegassi führen. Entweder alleine, man kann aber auch auf Nachbarschaftsplattformen eine Hilfe anbieten oder nach Mithilfe gucken, wenn ich selber einen Hund habe. Nichts bringt so viele Menschen so einfach zusammen, wie mit einem Hund Gassi zu gehen. Sie werden x-mal angesprochen, ach Gott, ist der süß und was ist denn das für einer? Und dann plaudert man mit den anderen Hundebesitzern und kann sich da unter Umständen auch, wenn man sich immer wieder trifft, einfach auch mal zum Spazierengehen verabreden. Wenn Sie selber eher ein Katzenmensch sind, bieten Sie doch einfach an, Katzen während Abwesenheit der Katzenbesitzer zu versorgen. Dann kommt man irgendwie auch nochmal anders in den Kontakt. Und was ich echt wirklich wichtig finde, mir überhaupt mal Zeit zu nehmen, um über meine eigenen Bedürfnisse und meine eigenen Wünsche in Beziehungen und an Beziehungen, um darüber nachzudenken, das kann mir auch helfen, gezielt nach den richtigen Kontakten zu suchen und dass alles, was ich jetzt erzählt habe, Beziehungsaufbau braucht Zeit. Haben Sie Geduld mit sich und haben Sie Geduld mit anderen und lassen Sie sich nicht ermutigen. Aber alles leichter gesagt als getan, wenn es mir nicht gut geht.
Das sind wirklich gute Tipps, Frau Schuler. Danke an dieser Stelle schon mal vorab.
Gerne.
Tatsächlich gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, was man tun kann, wenn man bereit dazu ist und mal abgesteckt hat, in welche Richtung es gehen soll. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Gibt es da Beispiele, wie solche Aktivitäten Menschen dann tatsächlich helfen können, also sich weniger einsam zu fühlen und stärkere soziale Bindungen aufzubauen?
Ja, nicht alles passt einfach für alle und manchen Menschen hilft es gar nicht. Die wollen und die können diese guten Ratschläge und diese guten Ideen auch gar nicht mehr hören. Haben Sie mal geguckt, wie viel Ratgeber es gibt mittlerweile über Einsamkeit? Und es ist auch so, dass über Kontakte im Sport, im Chor oder bei der Volkshochschule tiefgehende oder dauerhafte Freundschaften aufzubauen, das ist eben auch einfach so eine Sache. Und es bleibt oft bei einer Bekanntschaft, die ist nicht tief genug, um eine Krise zu überstehen. Menschen wünschen sich in der Regel weniger Smalltalk, sondern ein tiefgreifendes Interesse an mir als eigene Person. Ich mache Ihnen jetzt einfach mal Beispiele irgendwie zu dem, wie solche Sachen eigentlich funktionieren. Ich war selber über 16 Jahre im gleichen Fitnessstudio, 16 Jahre lang, 3 Tage die Woche. So nach ungefähr 8 Jahren hat man sich in der Umkleide oder einem Empfang oder vorm Kurs mal begrüßt und ein bisschen geplaudert, aber mehr auch nicht. Ich war jetzt nicht auf der Suche nach Kontakten, aber nehmen wir mal an, ich wäre das gewesen, hätte mich das gewaltig enttäuscht. Im Vergleich dazu, ich gehe gerade in ein kleines Yoga-Studio, da ist es so, am Empfang gibt's eine kleine Sitzecke und da stehen immer Getränke bereit und nach jeder Yogastunde werden alle Teilnehmenden eingeladen, sich doch noch ein bisschen zu setzen, über die Stunde zu plaudern oder einfach noch einen Tee zu trinken. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Da muss man einfach gucken, wo man sich wohlfühlt oder mit was. So ein anderes Beispiel, eine Freundin von mir, die ist mit Mitte 40 nochmal umgezogen in eine ganz andere Region, also auch richtig weit weg. Das Kind war nicht mehr klein, also auch keine Möglichkeit, über eine Krabbelgruppe, eine Kita, Elternabende oder ein Schulengagement Bekanntschaften und Freundschaften zu schließen. Die Freundin von mir hat sich wirklich einsam gefühlt, obwohl sie in einer wunderschönen Gegend gewohnt hat und auch alles versucht hat. Sie war im Chor, die war beim Sport, die hat einen Stammtisch besucht. Was ihr letztendlich wirklich geholfen hat, war, die hat sich eine Hündin angeschafft. Und es waren die alten Kontakte, die gehalten haben, über Telefon, über E-Mails, über Besuche oder über gemeinsame Urlaube. Ich finde es total wichtig, für sich selber rauszufinden, was ich eigentlich will. Denn noch ein Beispiel, eine gute Freundin von mir hat für ihre Karriere ganz gewaltig viel geopfert. Die ist mit ihrem Partner in ein anderes Land gezogen und kam zurück nach 2 Jahren, um die Erfahrung reicher, dass Karriere nicht alles ist und dass sie lieber da lebt, wo sie die Sprache und die kulturellen Umgangsformen kennt und sich nicht immer zurücknehmen muss. Die hat auch erkannt, dass sie ausschließlich mit ihrem Partner als Sparringspartner in allen Lebenslagen nicht glücklich und nicht erfüllt leben kann und dass für sie Telefonate und E-Mails kein Ersatz sind. Kein Ersatz für den Frauenabend beim Italiener, den gemeinsamen Kinobesuch, den gemeinsamen Theaterbesuch in der Sprache, in der ich aufgewachsen bin. Und dass sie auch mal ein Besuch in der Krise braucht, kein Telefonat und eine Umarmung. Da, das ist einfach sowas, das sind so Beispiele, wo ich mir selber einfach überlegen muss, was brauche ich denn für mich selber? Nicht allen hilft alles.
Ja, und es gibt auch viele verschiedene hilfreiche Ansätze zur Bekämpfung von Einsamkeit. Unter anderem wird häufig die Verhaltenstherapie ins Spiel gebracht. Wie funktioniert diese Therapieform konkret und was sind die Vorteile für Menschen, die unter Einsamkeit leiden?
Bei der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie oder Verhaltenstherapie geht es eigentlich darum, durch eine Änderung des Verhaltens und der Gedanken die Gefühle positiv zu beeinflussen. Dies wissenschaftlich anerkannt. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und die therapeutische Arbeit konzentriert sich auf die Verringerung der gegenwärtigen Symptome sowie den Aufbau und die Fähigkeit zu Problembewältigung und sozialer Kompetenz.
Ab wann sollten Menschen denn ernsthaft darüber nachdenken, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Was sind die Anzeichen, die darauf hinweisen, dass die Unterstützung notwendig ist und wie kann man diese Hilfe am besten in Anspruch nehmen?
Wenn das Einsamkeitsgefühl zu groß wird, wenn man keine Möglichkeit sieht, alleine aus dieser Situation rauszukommen, dann kann es sinnvoll sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Therapeutinnen oder Berater können da dabei helfen, die Ursachen der Einsamkeit zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, mit diesen Gefühlen umzugehen. Manche Menschen haben Scheu, sich Hilfe von außen zu holen. Da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Manchmal braucht es wirklich jemand, der von außen drauf schaut und einem zeigt, dass es noch andere Wege gibt, die es in meinem Kopf vielleicht gerade gar keinen Platz gibt. Als großes Problem sehe ich allerdings gerade das an, überhaupt einen Platz für Psychotherapie zu finden. Fragen Sie Ihre Krankenkasse, gucken Sie nach regionalen Beratungsangeboten, die zur Überbrückung vielleicht Gespräche anbieten. Sprechen Sie Ihre Hausärztin an. Wir haben in unseren Shownotes den Hinweis auf das Kompetenznetz Einsamkeit. Das hat eine ganz ausführliche Angebotsseite, wo man viele Hilfsangebote finden kann im Netz.
Ja, und es kommt ja auch auf jeden Einzelnen eigentlich an. Wir können vielleicht auch alle mithelfen, weil wir haben die Verantwortung der Gesellschaft, die ja vielleicht auch ein entscheidender Faktor ist im Kampf gegen die Einsamkeit. Was können wir denn als Gemeinschaft tun, um dieses Bewusstsein für das Thema zu schärfen und Betroffenen gezielt Unterstützung anzubieten? Wie können wir uns da quasi gegenseitig helfen?
Ich pack mal einfach nur einen Aspekt raus, der wir sollten das Thema im städtebaulichen Bereich verankern und intergenerative Strukturen wie Pflegeheime, Kindergärten, Studentenwohnheime und so weiter zusammenzudenken, in unmittelbarer Nähe zueinander zu planen, damit ein Austausch zwischen Generationen stattfinden kann, damit man sich gegenseitig helfen kann. Es gibt ja auch schon so Mehrgenerationenhäuser, wo das umgesetzt wird, da braucht es aber noch viel mehr. Im öffentlichen Raum, in den Städten, in den Gemeinden muss Platz und Raum für alle sein. Keine soziale Ausgrenzung, Armut und still leise ausgeschlossen sein im Alter sind ungelöste große Probleme. Insbesondere für die gesellschaftlichen Gruppen, deren Teilhabe im System schwierig ist, da braucht's Ansätze, da braucht's Lösungen. Konzepte zur Stärkung der Teilhabe all derer, die rausfallen, also ältere, Armutsbetroffene, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte, die müssten eigentlich Priorität haben. Man müsste auf kommunaler Ebene rausfinden, wie Lebenskosten gesenkt werden können, wie gute Nachbarschaften entstehen, wie man sich gut vernetzt und vor allem auch, wo Orte ohne Konsumzwang geschaffen werden könnten. Die Gemeinwesenarbeit, also die soziale Arbeit im Quartier, hat eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung von Gelegenheitsstrukturen sowie bei der Schaffung von integrierten Ansätzen für Prävention und Linderung von Einsamkeit. Es ist aber leider nur so, dass Gemeinwesenarbeit auf 3 Jahre beschränkt ist und dann denkt man, das Quartier funktioniert jetzt geht die Gemeinwesenheit woanders hin. Ist einfach zu kurz gegriffen, das müsste man viel länger planen. Zu dem Thema Einsamkeit, neue Anforderungen an lebendige Quartiere wird momentan viel geforscht und ich bin total gespannt, wie diese Ergebnisse überhaupt umgesetzt werden können, weil ich es ein unglaublich spannendes Thema finde, als gesellschaftliche Aufgabe.
Ja, und abschließend, Frau Schwuler, gibt's da noch irgendwas, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besonders ans Herz legen möchten, wenn es um das Thema Einsamkeit geht? Vielleicht hilfreiche Tipps oder Ressourcen, die Sie in Ihrem Alltag nutzen können, gerade aus Ihrer Erfahrung heraus auch als VDK-Patientenberaterin?
Ach, dann machen wir nochmal einen Podcast, oder?
Ja.
Wir erleben in unserer Beratung ganz oft, dass Menschen das Bedürfnis haben, über ihre Probleme oder ihre Erfahrung zu reden. Wir hören ganz oft am Ende von unserer Beratung, Sie sind die Erste, die mir zugehört hat. Ich fühle mich zum ersten Mal ernst genommen, ich fühle mich wahrgenommen. Das hat jetzt nicht nur mit Einsamkeit zu tun, kann aber durchaus viel damit zu tun haben. Und vor kurzem gab es einen Artikel in der VdK-Zeitung, da ging es über Trennung und Scheidung im höheren Lebensalter und was das mit den älteren Menschen macht. Danach bekamen wir unheimlich viele Anrufe von Menschen, die sich sehr in diesem Artikel wiedergefunden haben und die Hilfe und Unterstützung zum Beispiel bei einer Trennungsbewältigung und bei der Einsamkeit nach der Trennung gesucht haben. Was wir hier versuchen, ist, wir versuchen einfach gut vernetzt zu sein und über die regionalen Angebote Bescheid zu wissen. In Stuttgart gibt's das große Angebot des Stuttgarter Bündnis gegen Einsamkeit. Da können wir auf Strukturen und Angebote zurückgreifen und da auch was vermitteln. Was ich richtig großartig finde, ist, das Stuttgarter Bündnis gegen Einsamkeit hat all seine Informationen und Verlinkungen auch in leichter Sprache auf eine eigene Internetseite gebracht. Kann man sich wirklich angucken, bietet viel. Weg von Stuttgart, auch der VdK bietet viel, bietet die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements, Fortbildungen, Orte der gemeinsamen Begegnung. Kulturelle Angebote werden vor Ort in den Ortsverbänden organisiert, je nachdem wie aktiv die sind. Oder es gibt auch das VdK-Reisebüro, die Angebote von Reisen, die auf bestimmte Zielgruppen zugeschneidert sind, vorhalten. Einfach mal nachgucken.
Ja, vielen Dank, Frau Schuler. Sie haben uns heute wirklich wertvolle Tipps und Infos zum Thema Einsamkeit gegeben. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen zu diesem Thema.
Ja, machen wir weiter.
Ja, und auch danke, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Thema Einsamkeit erfahren möchten, dann finden Sie auch hilfreiche Infos und Links wie immer in unseren Shownotes. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.